Caritas Vizepräsident Alexander Botmann, Sie sind unlängst aus der Ukraine zurückgekehrt. Wie kann man sich das an sich vorstellen, überhaupt in die Ukraine zu reisen?
Zunächst muss man sagen, in die Ukraine reist man zu Fuß. Also wir sind über die Grenze zu Fuß gegangen und sind dann von einem Auto abgeholt worden. Flugverkehr ist ja verboten in der Ukraine. Aufgrund der laufenden Luftalarme und Luftanschläge gibt es keinen Flugverkehr über die Ukraine. So ist es rein technisch, ist man einfach mit Verkehrsmitteln unterwegs. Insgesamt ist es so, dass in der Ukraine täglich Luftalarme stattfinden, natürlich vor allem in den östlichen Regionen von der Ukraine, wo die Kämpfe sind, aber auch sehr regelmäßig in der Hauptstadt Kiew und auch hin und wieder im Westen Kiews. Wir selbst haben das so erlebt, dass wir in zwei Nächten mehr oder weniger nicht geschlafen haben, weil wir die Nacht im Luftschutzkeller verbracht haben.
Wo waren Sie genau in der Ukraine?
Wir haben eine Rundreise über den westlichen und mittleren Teil der Ukraine gemacht. Das heißt, wir waren in Lemberg, in Ivano-Frankivsk, einer Kleinstadt in der Nähe von Lemberg, in Kiew und in Odessa.
Das heißt, Sie sind bis Polen mit dem Zug gefahren oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das ist die typische Anreise, geht nach Przemyśl, das ist der Grenzort in Polen. Von dort aus mit dem Taxi zur Grenze, zu Fuß über die Grenze und auf der anderen Seite entweder mit dem Taxi oder mit einer Abholung von unseren Caritas-Partnern nach Lemberg.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben zwei Nächte nicht geschlafen, aber wie kann man sich das dann vorstellen, überhaupt in der Ukraine unterwegs zu sein? Das ist ja auch gefährlich.
Naja, das Tolle ist, dass wir ein Sicherheitskonzept haben, einen Sicherheitsbeauftragten, der die Caritas-Organisationen und die Menschen, die über die Caritas einreisen, berät. Das heißt, wir fahren erstens immer nur in Gegenden, wo die Wahrscheinlichkeit von Angriffen sehr gering ist, sind in Hotels untergebracht, die Schutzräume haben und haben auch immer Contingency-Pläne, also Ersatzpläne für den Fall, dass irgendwo was passiert und dass man dann eben ausweichen muss. Somit ist auch in den letzten Jahren, wo wir als Caritas-Mitarbeiterinnen auch mit Presseverantwortlichen in die Ukraine gereist sind, auch nie wirklich was passiert.
Kommen wir auf Projekte zu sprechen, die Sie besucht haben. Sie haben gesagt, Sie haben in Lemberg begonnen. Unterstützt da die Caritas oder hat sie eigene Projekte?
Ja, die Caritas ist die größte Hilfsorganisation in der Ukraine. Es werden mehr als 4 Millionen Menschen erreicht über die Hilfe der Caritas an ganz vielen Standorten, aber auch insbesondere im Westen der Ukraine, also auch in Lemberg und in der Umgebung, weil es ja sehr viel intern vertriebene Menschen gibt. Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren und sind in die Westukraine geflüchtet und müssen dort untergebracht, versorgt werden. Und viele ältere Personen haben einfach alles verloren und sind jetzt in Shelters, also in Unterbringungseinrichtungen der Caritas untergebracht, wo sie versorgt werden. Aber auch Kinderprojekte, wo wir für die psychosoziale Gesundheit der Kinder sorgen, also ein ganz wesentlicher Bestandteil ist eben die Sorge um die Kinder, deren Familienmitglieder ja zum Teil selbst im Krieg sind, beziehungsweise die aufgrund der fürchterlichen Situation in der Ukraine Störungen bekommen haben, Bettnässer geworden sind, zum Reden aufgehört haben, einfach die Nächte nicht schlafen können, was natürlich untertags zu allen möglichen Verhaltensauffälligkeiten führt. Und da haben wir Programme in den Schulen oder auch in unseren Tageszentren, wo wir die Kinder begleiten und auch psychisch und psychosozial begleiten können.
Also die Caritas Österreich unterstützt Projekte der Caritas International?
Die Caritas Österreich unterstützt Projekte, die die Caritas Ukraine in der Ukraine vollzieht und macht. Und die Caritas Ukraine ist in über 500 Orten in der Ukraine vertreten.
Jetzt haben Sie schon Auswirkungen psychischer Natur erzählt, Alexander Botmann, aber man kann sich das eigentlich schwer vorstellen. Wir haben Krieg. Wenn Sie jetzt mit den Menschen gesprochen haben, wie haben die auf Sie gewirkt?
Also der Krieg dauert ja eigentlich seit 2014 an, das heißt Unsicherheit im ganzen Land ist schon mehr als 10 Jahre. Die volle Invasion, die Invasion durch die Russische Föderation ist im Jahr 2022 passiert, das heißt die Menschen sind seit 3,5 Jahren diesem Angriff ausgesetzt, was bedeutet, wenn man mit den Menschen spricht, sagen die, wir sind einfach alle traumatisiert von der Situation. Wir kennen jeder wen, der entweder verstorben oder verletzt ist. Wir kennen jeder wen, der auch aus der Familie, der im ukrainischen Militär arbeitet. Und wir haben täglich diese Luftalarme in den verschiedensten Regionen und insbesondere in den Ostregionen, wo auch sehr viel Zerstörung stattgefunden hat. Das heißt, man lebt auch mit dieser Zerstörung oder ist eben selbst im Land geflüchtet oder sogar außerhalb der Ukraine geflüchtet. Gleichzeitig gibt es eine unglaubliche Solidarität, die im Land zu spüren ist. Die Menschen unterstützen einander, insbesondere im Westen. Es gibt viel auch an wirtschaftlicher Aktivität, die ausgelöst worden ist, und viel an Unterstützung, die auch innerhalb der Ukraine von der Bevölkerung geleistet wird. Die Caritas arbeitet mit über 2000 Freiwilligen zusammen in der Ukraine, die Essensausgaben machen, die Notunterkünfte mitbetreuen, die auch mit den Kindern spielen beispielsweise. Also es gibt einfach wirklich von den Menschen, die jetzt nicht unmittelbar im Krieg beschäftigt sind, unglaubliche Solidarität und auch ein Verantwortungsbewusstsein, damit die Kinder, die älteren Menschen insbesondere, aber auch die Familien, die ja oft zerrissen sind, hier ankommen können im Westen der Ukraine, beziehungsweise auch eine Zukunft sehen können. Wir merken aber auch, dass die Bevölkerung natürlich ausgelaugt ist von dieser Situation, dass es unheimlich schwierig ist, damit ständig umzugehen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas, die da jetzt seit 3,5 Jahren wirklich aktivst arbeiten, die aber keine wirkliche Zukunft sehen momentan, weil ja die Friedensverhandlungen ungewiss sind und jedenfalls keinen unmittelbaren Ausgang haben. Das wird auch von der Bevölkerung so gesehen. Und diese Unsicherheit, wie lang dauert das noch, wie lang muss ich mich mit diesem Wahnsinn noch auseinandersetzen, wie lang kann ich da nicht raus, ich bin ja da irgendwie auch gefangen in dem Ganzen, das beschäftigt sehr viele Menschen und man merkt auch, dass es zu mehr Burnouts kommt, zu mehr Erholung, die Menschen eigentlich brauchen würden, die sie aber nicht bekommen. Die Caritas hat ja da gemeinsam mit der österreichischen Bischofskonferenz auch ein Programm für Caritas-Mitarbeiterinnen, insbesondere Frauen, die ja ausreisen dürfen, die Männer dürfen ja nicht ausreisen, geschaffen, wo sie in Österreich dann zumindest für ein paar Tage Urlaub machen können. Das hat jetzt schon 4-mal stattgefunden und ist in der ganzen Ukraine bekannt, weil das so für Entlastung, diese Woche einmal keinen Luftalarm zu haben und sich mit was anderem zu beschäftigen, war einfach unglaublich. Und ich habe die Menschen auch gesehen im Inigo bei uns im Lokal und es war einfach wirklich herzzerreißend, die Geschichten, die sie erzählt haben, aber auch gleichzeitig die Erleichterung, die sie diese paar Tage hatten, zu spüren.
Wie sieht so ein Programm hier eben aus, wenn Sie hier Gäste aus der Ukraine haben?
Ja, das ist relativ einfach. Wir bringen sie in einem unserer Unterkünfte um, also im Falle von Wien, im Magdas Hotel in Wien. Und dann gibt es ein Kulturprogramm, aber auch ein Programm, wo sie Caritas-Einrichtungen anschauen, um einfach auch zu sehen, was die Caritas in Österreich so alles macht. Und dann gibt es noch ein paar Begegnungen, eine Messe natürlich. Und ja, das ist quasi wie ein Erholungsaufenthalt mit unterschiedlichen Inputs aus kulturellen und sozialen Bereichen. Und ja, so, das ist einfach, wie gesagt, ein sehr herzzerreißendes und sehr schönes Projekt, weil mit die Menschen mit viel Hoffnung und Energie auch wieder zurückkehren können in die Ukraine.
Das sind Mütter mit Kindern?
In dem Fall kommen nur die Frauen, die in der Ukraine für die Caritas beschäftigt sind, nach Österreich.
Ich stelle mir das gar nicht leicht vor, wenn man dann wieder zurückreist.
Ja, das ist wohl so. Gleichzeitig hat man ja Familie vor Ort und möchte auch wieder zurück. Kann auch ein Stück weit Hoffnung mitbringen. Und vor allem, was ich glaube, das Allerwichtigste ist die Solidarität für die Ukraine, die hier ganz spürbar wird für die Menschen. Auch wenn ich in die Ukraine reise oder wenn unsere Kolleginnen und Kollegen in die Ukraine reisen, ist neben dem Projekte besprechen und Projekte besuchen und auch in Österreich davon zu berichten, ist das Allerwichtigste das Signal der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, dass man da nicht allein gelassen wird vor Ort.
Spüren Sie diese Solidarität auch in der österreichischen Bevölkerung? Auch natürlich, was für Sie wichtig ist bei der Caritas, was Spenden anlangt.
Wir spüren das total stark. Also es gibt nach wie vor viele Menschen, die sich um dieses Thema annehmen und auch spenden. Aber natürlich hat das seit dem Jahr 2022 doch einigermaßen nachgelassen. Einerseits, weil das einfach der Peak gleich am Anfang der Invasion war. Gleichzeitig auch deswegen, weil es viele andere Katastrophen gibt, die Menschen beschäftigen. Und natürlich auch, weil es eine gewisse Müdigkeit, eine gewisse Krisenmüdigkeit gibt in der Bevölkerung. Aber wir sind froh, dass es doch noch viele Menschen gibt, die über den Tellerrand der österreichischen Realität hinausschauen und wissen, dass diese Solidarität auch für Österreich wichtig ist, weil ein Zusammenleben in Europa und auf der Welt, ein friedliches, einfach davon lebt, dass Menschen solidarisch sind und die einander verstehen und eben unterstützen.
Wir spüren es an den Temperaturen bei uns hierzulande. Der Herbst hat längst Einzug genommen, aber es ist schon sehr kühl. Der Winter wartet auf die Menschen in der Ukraine. Wie kann man da sich vorbereiten, hilfsmäßig?
Ja, da ist schon in den letzten Wintern viel passiert. Also es sind jetzt viele Heizgeräte, die schon angeschafft worden sind, die halt dann leider mit Diesel funktionieren, also Generatoren angeschafft worden. Es gibt auch dort da viel Solidarität, dass man dann zusammenrückt in Bereiche, die halt gemeinsam geheizt werden können. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Herbst wieder steigen wird und dass vor allem auch für jene Bereiche, die nicht mit Diesel funktionieren, auch Heizmaterialien besorgt werden müssen und auch der Diesel muss gekauft werden. Das heißt, hier braucht es wie in jedem Winter massive Unterstützung auch aus Österreich.
Was sagen denn die Menschen in der Ukraine, wenn sie mit ihnen gesprochen haben, in puncto Hoffnung auf Frieden? Es gab ja dieses, ich würde mal sagen, seltsame Treffen von Trump und Putin in Alaska, wo eigentlich nichts rausgekommen ist, wenn man das so sagen kann. Welche Hoffnung haben die Menschen?
Also ganz klar kann man sagen, in die amerikanische Politik gibt es keine Hoffnung. Das wird nicht ernst genommen vor Ort von den Menschen, von der Zivilbevölkerung. Die Hoffnung ist, dass Europa hier weiterhilft. Und zwar, wie gesagt, auf der solidarischen und humanitären Seite, die ja für eine Sicherheitspolitik eine wesentliche Rolle einnimmt und gleichzeitig in der öffentlichen Diskussion einen viel zu kleinen Teil einnimmt. Und andererseits natürlich in der Unterstützung der Abwehr der Russischen Föderation. Das ist die große Hoffnung, dass hier Europa seiner Verantwortung nachkommt.
Es gab ja schon umgekehrt Hilfe, wenn man das so sagen kann, bei der Drohnenabwehr hatte sich die Ukraine angeboten mit ihrer Expertise.
Also das ist jetzt ein Gebiet, in dem ich jetzt kein Spezialist bin. Für uns ist sichtbar, dass die humanitäre Hilfe auch durch das Einstellen von USAID natürlich auch unter geringeren Mitteln leiden könnte in dem nächsten Jahr. Das ist noch nicht ganz entschieden. Und da, glaube ich, ist es wesentlich, dass Europa weiterhilft und verstärkt hilft, damit auch die ukrainische Bevölkerung dieses Hoffnungssignal bekommt. Auf der militärischen Seite kenne ich mich zu wenig aus, was da notwendig ist und ist jetzt auch nicht unser Thema.
Wir waren ja gemeinsam, Alexander Bommann, im Sommer in Burundi, als diese Einstellung von USAID bekannt wurde. Sie haben dann gleich gewarnt, was das an Auswirkungen zeitigen würde, nämlich eben was den Hunger anlangt in der Welt. Haben sich die Befürchtungen bisher bestätigt?
Also es gibt einen ganz klaren Cut. Wir wissen, dass von den 300 Millionen Menschen, die von Krisen betroffen sind, die also auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, nur ungefähr 40%, also 120 Millionen Menschen versorgt werden können derzeit. Das heißt, eigentlich bräuchte es einen massiven Auf- und Ausbau der humanitären Hilfe. Durch die Einschnitte der amerikanischen Regierung stehen über 100 Millionen Menschen jetzt vor der Situation, dass sie unterernährt sind, dass sie keinen ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln haben, dass sie keinen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung oder gar keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Also das bewahrheitet sich, wenngleich ja, dass ein Teil dessen, was USAID macht, scheinbar vom State Department aufgefangen wird, aber da weiß man noch gar nicht, in welchen Größenordnungen das sein wird.
Alexander Bodmann, Sie waren nach Ihre Reise in der Ukraine auch in der Republik Moldau, die hat gerade Parlamentswahlen auch hinter sich. Da ist man in Europa damit zufrieden, dass sich doch proeuropäische Kräfte durchgesetzt haben. Was war Ihr Zweck der Reise in die Republik Moldau?
Also die Caritas Moldau veranstaltet einmal im Jahr ein Meeting für die Partner, für die internationalen Partner. Das heißt, sind jene Organisationen, die mit der Caritas Moldau zusammenarbeiten. Und da ist die Caritas Österreich seit über 20 Jahren ein wichtiger Partner. Und da werden dann die Projekte auch fürs nächste Jahr durchbesprochen. Man macht auch immer einen Projektbesuch und schaut einfach, um die Beziehung auch aufrechtzuerhalten und hier die Zusammenarbeit zu stärken.
Welche Projekte sind das?
Auch dort sind es sehr viele Projekte, die wir für Vertriebene aus der Ukraine machen, gemeinsam mit der Caritas Moldau, auch wiederum die Versorgung von Kindern, auch die psychosoziale Begleitung, Lernhilfen über Freiwillige und natürlich hauptamtliche Personen, aber auch Homecare, also Hauskrankenpflege für alte Menschen, die wir dort fördern und aufgebaut haben, die jetzt sukzessive auch von der Regierung in Moldau aufgegriffen werden als beispielhaft und Pilotprojekte für die Versorgung von alten Menschen. Und ein schönes Projekt haben wir angeschaut, das ist ein Sozialwald, wo eine Gemeinde gemeinsam einen Wald betreibt und dieser Wald zum einen für die Brennholzversorgung für die Gemeinde dient, zum anderen aber auch zur Möbelproduktion dienen soll und auch noch einen positiven Umwelteffekt und Gemeinschaftseffekt auslösen soll in der Gemeinde.
Haben Sie bei Gesprächen wahrgenommen, dass es eine gewisse Erleichterung gibt aufgrund des Wahlergebnisses, wo doch pro-europäische Kräfte sich durchgesetzt haben?
Die Erleichterung ist riesengroß. In jedem Gespräch ist das Thema und die Kolleginnen und Kollegen und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe dort vor Ort, die gehen alle davon aus, dass sie 2028 Teil der Europäischen Union sein werden.
Alexander Botmann, bevor wir auf einen anderen Krisenschauplatz schauen, nämlich in den Gazastreifen, möchte ich Sie ein wenig persönlich vorstellen. Wie sind Sie denn eigentlich zu Caritas gekommen? Sie haben ja einige Stationen im Non-Profit-Bereich vorher auch durchlebt.
Ja, also ich habe seinerzeit die Arche Schöpfungsverantwortung mitbegründet. Das war die erste kirchliche Umweltorganisation, wenn man so will. Wer sich erinnert ans Gentechnik-Volksbegehren, waren wir eine der vier Betreiber dieses Gentechnik-Volksbegehrens als Arche Schöpfungsverantwortung. Und wir haben damals schon 1996 muss es gewesen sein, gesagt, jeder Kirche oder jeder Pfarre ihre Solaranlage. Von diesem Ziel sind wir noch immer relativ weit entfernt, aber es war damals schon klar, dass das notwendig sein wird. Gleichzeitig habe ich das Glück gehabt, meinen Zivildienst verschieben zu können auf nach meinem Studium und auch auf nach meinen Einstieg in die Arbeitswelt und bin dann mit 27 über den Zivildienst in die Caritas gekommen. Habe ein Jahr lang in einem Frauenhaus gearbeitet, der Caritas im Haus Miriam im 18. Bezirk und bin dann so in die Caritas hineingewachsen.
Sie haben im Generalsekretariat für Wien gearbeitet?
Ja, also ich war dann eine Zeit lang verantwortlich für ein Kinderheim, für Kinder mit Behinderungen am Himmel im 19. Bezirk. Dann war ich für die Hauskrankenpflege zuständig, mobile Dienste, Versorgung zu Hause von alten und pflegebedürftigen Menschen. Und dann wurde ich als Generalsekretär ernannt, seinerzeit von Michael Landau. Das war schon 2007 und diese Funktion habe ich dann 15, 16 Jahre lang ausgeübt und seit knapp zweieinhalb Jahren bin ich jetzt Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien.
Was macht es mit einem persönlich, wenn man für die Caritas, eben die Hilfsorganisation der römisch-katholischen Kirche, tätig ist?
Das Schöne ist, man macht ja einen Job, der letztlich auch das ein Management einer Organisation ist, mit viel dem, was andere Managerinnen und Manager auch machen würden. Aber am Ende des Tages weiß man immer ganz genau, warum man in der Früh in die Arbeit gegangen ist. Ich glaube, das macht, gibt es viele Jobs wahrscheinlich, wo das so ist, aber in der Caritas ist das ganz besonders so und ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen.
Nicht nur Job, sondern eine Berufung?
Das ist sehr hoch gestochen. Es ist ein sehr schöner Beruf, dem ich sehr, sehr gerne nachkomme. Vielleicht ist es sogar so etwas wie eine Berufung, weil mittlerweile bin ich schon so lange dabei, dass es sich schon so anfühlt zumindest. Ja.
Sie waren ja schon an vielen Krisenschauplätzen, auch am afrikanischen Kontinent. Wenn wir da so auf diesen internationalen Blick legen, was ist denn eigentlich die berührendste Begegnung gewesen, die Sie bisher hatten bei diesen Reisen?
Das Berührendste war der Besuch in Butscha, wo wir kurz nach Beginn der Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine waren. Das ist eine Stadt, die ist eine Stunde außerhalb von Kiew, wo diese Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Und da haben wir dort mit dem dortigen Caritas-Direktor, der hat von der Situation berichtet, die Gemeinde an ihn herangetreten ist, dass jetzt hier 40 Waisenkinder zu betreuen wären, die dabei waren, wie ihre Eltern erschossen worden sind und die selbst zum Teil vergewaltigt worden sind. Und der Caritas-Direktor hat dann in der Situation gesagt, wir konnten da nicht Ja sagen, wir haben nicht die Fähigkeit, diese Kinder so zu begleiten, dass sie wirklich gut begleitet sind psychosozial. Und gleichzeitig hat er die Tränen in die Augen gehabt und wir alle rund um ihn herum, dass es nicht möglich war, für die Caritas in dem Moment zu helfen. Heute ist es so, dass viele dieser Kinder wurden in Westeuropa untergebracht, in Therapieeinrichtungen und sind jetzt wieder zurück und werden von der Gemeinde und auch von der Caritas betreut. Also es, wenn man so will, hat das ein teilweise gutes Ende genommen, weil diese Kinder jetzt tatsächlich in ihren Heimatort wieder zurück sind, trotz dieser unglaublich schrecklichen Geschichte.
Wir hatten diese Woche den zweiten Jahrestag der Gräueltaten der Hamas. Wir haben seit 2 Jahren die israelische Invasion im Gazastreifen. Welchen Blick legt denn die Caritas auf die Menschen in diesem Zusammenhang?
Also das ist ein Krieg, wie er noch selten, glaube ich, geführt worden ist. Es sind 92% aller Wohneinheiten zerstört. Es sind von den 2,1 Millionen Menschen mehr als 90% wirklich betroffen und sind schon mehrfach geflüchtet aus ihrem Zuhause oder aus den Notunterkünften. Es sind de facto alle Kinder in irgendeiner Form von Nahrungsmittelknappheit betroffen. 25% oder 30% der Kinder sind unterernährt. 50.000 Kinder sind akut unterernährt und müssen unbedingt versorgt werden. Es sind über 150.000 Menschen verletzt worden. Es sind 65.000 Menschen gestorben, davon über 12.000 Kinder, die gestorben sind. Das ist, wenn man es zusammenrechnet, mehr als 10% der Bevölkerung des Gazastreifens ist tot oder verletzt worden. Also es ist ein Ausmaß einer Kriegsführung, das ich so nicht kenne.
Humanitäre Hilfe ist das Gebot der Stunde?
Humanitäre Hilfe ist seit Monaten das Gebot der Stunde. Es ist mehr denn je das Gebot der Stunde. Ich bin sehr froh, dass das ein Teil des Friedensplans ist, der gerade diskutiert wird. Einer der 20 Punkte heißt unmittelbare und unbeschränkte Zugang für die humanitäre Hilfe. Das ist dringend zu erwirken, auch noch vor allen anderen Vereinbarungen, weil die Bevölkerung in einem Ausmaß leidet, das unbeschreiblich ist.
Die Caritas hat ja immer in den Ländern Partnerorganisationen. Mit wem kooperieren Sie da in Israel?
Wir kooperieren in Israel mit der Caritas Jerusalem, die auch im Gazastreifen hilft, und mit der amerikanischen Caritas. Beide Organisationen haben eine lange Tradition im Gazastreifen, sind auch jetzt in Gaza, helfen dort, soweit es möglich ist. Es werden einfach für die Hilfe massive Hindernisse aufgebaut, bürokratische Hindernisse, sodass die Hilfe nicht in den Gazastreifen oder nicht im ausreichenden Maß in den Gazastreifen kommen kann. Hier wird das Völkerrecht einfach gänzlich ausgesetzt.
Hilfe aber auch unter lebensgefährlichen Bedingungen.
Hilfe auch unter lebensgefährlichen Bedingungen. Es sind ja viele Helferinnen und Helfer auch der Caritas getötet worden durch die Angriffe. Es sind viele Journalistinnen und Journalisten getötet worden. Alles Zeichen dafür. Es gibt auch keine ausreichende Transparenz und Berichterstattung. Also alles, was wir über den Gazastreifen wir als Caritas wissen, wissen wir von unseren Kolleginnen und Kollegen nicht oder viel zu wenig von öffentlichen Berichten durch Journalistinnen und Journalisten, die natürlich auch versuchen, ihre Arbeit zu machen. Aber die Transparenz dessen, was wirklich passiert, ist viel zu gering. Auch eines der Probleme dieses Konflikts, weil er daher natürlich auch ausgenutzt werden kann mit Fake News von beiden Seiten, würde ich meinen. Also es ist einfach eine Situation, die ich so nicht kenne. Wir haben zum Teil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas, die auf den Listen der Hilfsgüterlieferungen stehen, weil sie, obwohl sie Geld verdienen, keinen Zugang zu Lebensmitteln haben im Gazastreifen. Also Helferinnen und Helfer haben zum Teil selbst keinen Zugang zu ausreichenden Nahrungsmitteln in dieser Situation.
Wer jetzt unterstützen möchte, sowohl die Hilfe in der Ukraine als auch jene für die Menschen im Gazastreifen, Caritas-Vizepräsident Alexander Bodmann, wie kann man das am besten?
Na, das geht ganz einfach. Sie brauchen nur auf unsere Internetseite gehen und eine Spende für die Ukraine, für Moldau, für Osteuropa, für den Gazastreifen oder auch ganz allgemein für die Auslandshilfe geben. Das ist natürlich sehr gefragt.
Danke für das Gespräch, Alexander Bodmann.
Sehr gerne.